Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Wir senden heute aus Anlass seines 80. Geburtstags ein Gespräch mit Frido Mann, Theologe, Schriftsteller, Musiker und lange Jahre seines Lebens auch im inneren Kampf mit seiner berühmten Familie, der Schriftstellerdynastie der Manns. Wie Frido Mann in diesem Jahr auch familiär, psychologisch, persönlich sehr destruktiven, von persönlicher Kühle geprägtem Clan seinen eigenen Weg fand. Davon hat er uns 2015 erzählt. Frido Mann ist Theologe, Psychologe, Musiker und Autor. In der Öffentlichkeit aber ist er immer wieder vor allem der Enkel von Thomas Mann, damit Teil einer Literaturdynastie und eines auch erdrückenden Familienclans. Nicht einfach. Heute wird Frido Mann 80 und aus diesem Anlass wiederholen wir ein Gespräch, das ich 2015 mit ihm geführt habe. Frido Mann war damals auf Lesereise mit einem sehr persönlichen Essayband, der sich der Musik widmet. Als junger Mensch hat Frido Mann Musik studiert. Deshalb fragte ich ihn, ob dieses Nachdenken über Musik auch so etwas wie eine Rückkehr zu den eigenen Wurzeln bedeute.
Ja, es ist ganz bestimmt ist es das schon auch, weil Musik ist ja das, was mein Leben lang schon von Geburt an eigentlich am nachhaltigsten geprägt hat, was für mich eigentlich am wichtigsten war. Ich habe auch schon sehr früh die ersten Gehversuche auf dem Klavier gemacht und so und habe eigentlich mein Leben lang immer, auch wenn auch mit Unterbrechungen, im Klavier gespielt, auch dirigieren gelernt, eine Zeit lang auch an der Orgel mich versucht. Und bin aber dann beruflich ganz andere Wege gegangen und habe dann akademisch studiert, die Musik aber immer im Hinterkopf gehabt und immer auch nebenbei noch so musiziert, sehr gerne. Und jetzt hat es mich in diesem Sinn eingeholt, es geht nicht nur um die Musik als solche, sondern es geht um die Musik innerhalb der Frage, was uns generell Musik an Sinnorientierung, an Werteorientierung geben kann, wie sich das im Laufe der Geschichte der abendländischen Musik verändert hat. Und das sozusagen einzubauen in diesen ganz großen Komplex von Gedanken, die ich ja in dem vorangegangenen Buch »Das Versagen der Religion« eingebaut habe. Da geht es um Religion, da geht es aber auch um Kunst, Kultur als Quelle der Sinnfindung und es geht auch um die Natur, Naturwissenschaft als Quelle der Sinnfindung. Musik ist ein ganz wesentlicher Teil, weil er eben ein Bereich ist, den man nicht oder sehr viel weniger mit Sprache angeht, sondern eben nonverbal mit der Musik. Und das ist der Grund gewesen, warum ich nochmal dieses Buch jetzt geschrieben habe.
Es geht vor allem auch um die Wirkung von Musik, um Inspiration, um Konzentration, ja, um Selbstvergessenheit. Sie beschreiben auch ein Erlebnis, das man in sehr glücklichen Momenten als Musiker erreichen kann. Also nicht ich spiele, sondern es spielt. Ein Gefühl, zu dem Psychologen vielleicht Flow sagen würden. Jedenfalls so eine Art Zen-Gedanke. Es spielt durch mich durch. Haben Sie das auch aus eigener Erfahrung beschrieben?
Ich konnte das eigentlich auch bestätigt wissen, nachdem mich ein sehr guter Freund, ein Geiger, Veselin Paraschkevov, mit dem ich sehr viel so Lesungskonzerte mache, mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass er das so empfindet. Und das fand ich eine ganz wichtige Aussage, dass er Musik sozusagen über sich hinaus weisen kann, in eine Kraft, in eine etwas ganz Besonderes, Geheimnisvolles natürlich auch. Man könnte es auch als etwas Spirituelles, etwas Göttliches sehen, aber es ist etwas Unaussprechliches eigentlich letzten Endes, was uns sozusagen überkommt. Die Basis muss der Musiker natürlich selber legen. Er muss üben, er muss sich mit der Musik auseinandersetzen, er muss die Töne kennen, er muss viel daran arbeiten. Aber irgendwann kann der Augenblick wirklich kommen, wo man irgendwo jetzt schon nicht mehr nur bei sich im persönlichen Sinne, sondern schon bei es spielt. Das ist der Punkt. Und ich denke, das ist schon etwas, was man auch erfahren kann und vielleicht sogar erfahren sollte, wenn es irgendwie geht.
Sie haben es angesprochen, es hat auch, wie immer man es nennen will, was Spirituelles, was über uns Liegendes, die Musik. Sie haben auch gearbeitet als klinischer Psychologe. Ja. Haben Sie da diesen Wert von Musik auch therapeutisch erlebt, eingesetzt?
Ich habe es selbst nicht eingesetzt, aber ich habe mich auseinandergesetzt mit einer Form der Musiktherapie, in der, also eine amerikanische Form, die es schon in den 60er Jahren gab, die eine Therapieform, in der es um Kommunikation, also um das Erlernen, um das Verstärken von Kommunikation zwischen Menschen geht, über die Musik. Also es wurden, also therapeutisch in dem Sinn, dass Menschen, denen die Kommunikation ein Stück weit fehlt, Bild, denen die auch einen Defekt haben, autistische Kinder zum Beispiel, nicht? Dass man da eine Musik einsetzt als Rede und Antwort, als ein Spiel, wo das Kind dann auch lernt, kommunikativ darauf einzugehen, was der Therapeut macht. Und es ist zwar so, es gibt keine Nicht-Kommunikation. Autistische Kinder, die am Anfang in die Stunde kommen, die quatschen irgendwas dagegen. Das hat gar keine Struktur im Vergleich zu dem, was der Therapeut macht. Aber sie kommunizieren natürlich im negativen Sinn. Aber dann lernen sie langsam, schöne Rede-Antwort zu lernen und Kommunikation zu lernen. Das ist das, was ich kennengelernt habe, bewundert habe, obwohl ich selber nie eingesetzt habe.
Kontakt mit Hilfe von Musik ist Ihnen aber auch, glaube ich, generell ganz wichtig. Sie gehen in Berlin in eine Schule und sprechen dort mit Jugendlichen über Musik. Und ich frage mich ja, mit spirituellen Aspekten klassischer Musik können Sie da wahrscheinlich nicht landen, oder? Was machen Sie
da? Das ist ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel, das ist die Kant-Oberschule, wo ich sein werde. Und die sind auch so religiös gemischte Menschen. Das sind also auch auf kulturell gemischte Schüler. Und da habe ich ja da letztes Jahr mit meinem Buch Das Versagen der Religion, Betrachtungen eines Gläubigen, das klingt ja so paradox, nicht? Habe ich das vorgestellt, gelesen, und es kam so eine unglaublich rege Diskussion, auch zwischen den verschiedenen Vertretern verschiedener Kulturen, und das war auch Kommunikation. Also ich fühle mich sehr, ob das Musik ist oder auch in anderen Bereichen, sehr als eine Art Brückenbauer, der versucht, Verbindungen herzustellen zwischen Bereichen, die von vornherein nicht unbedingt zusammengehören, sondern sogar vielleicht mit Vorurteilen behaftet, sogar gegeneinander eingestimmt sind. Und das ist eigentlich was nicht Gutes in der heutigen Zeit. Da haben wir ja wirklich genug von. Und da finde ich, da ist mir sehr wichtig, dafür zu arbeiten und als Brückenbauer sozusagen zu fungieren.
Und was lernen Sie von Kindern, von Schülern, wenn das über die Brücke dann zurückkommt, die Eindrücke, die Sie schildern, die Sie mit Musik haben?
Also von Kindern lerne ich allgemein, was ich auch immer mit ihnen mache. Es gibt ja auch andere Dinge. Was ich lerne, ist, dass Kinder und Jugendliche sehr viel ehrlicher und unbefangener sind als Erwachsene. Und umgekehrt, dass es für Kinder nichts Schlimmeres gibt, als wenn man mit ihnen nicht ehrlich ist. Das lerne ich.
Darüber werden wir auch in Ihrem Leben noch eine Menge zu reden haben. Wir haben Sie gebeten, eine Musik auszusuchen, die Ihnen viel bedeutet, nämlich den Beginn der Schöpfung von Joseph Haydn. Warum diese Musik?
Also was mich da fasziniert, ist nicht unbedingt die Wiedergabe dieser Schöpfungsgeschichte im Alten Testament in gewissermaßen mit Vertonung dieser Geschichte, sondern was mich besonders fasziniert, ist, dass Haydn, der erste, der Begründer der Wiener Klassik, der direkt noch anknüpft an die Barockmusik, der sehr viel gelernt hat von Philipp Emanuel Bach, dass der ausgerechnet der erste und auch derjenige ist, der von allen Wiener Klassikern, von Mozart und Beethoven, eine Passage geschrieben hat, die also mehr als 50 Takte dauert, die völlig schräg mit Dissonanzen, mit geradezu atonaler Musik. Er beschreibt eben die Geschichte des Chaos der gerade geschaffenen, aber noch lichtlosen Erde, die dazwischen ist und die aber eigentlich fast brutal beschrieben wird, dieses Chaos. Aber gleichzeitig wird ganz deutlich in diesen chromatischen Stellen, dass da die Sehnsucht nach der Erlösung von diesem Chaos, die Sehnsucht nach einer Ordnung, nach einem Licht, dass die auch ganz stark zum Ausdruck kommt. Also dieser Kontrast zwischen Schrecken und Hoffnung. Und das ist etwas, was mich da besonders fasziniert hat.
Und das hören wir jetzt. Der Beginn von Haydns Schöpfung, John Elliott Gardiner, dirigierte The English Soloists. Zu Gast war bei uns bereits 2015 Fredo Mann. 1940 geboren im amerikanischen Exil der Schriftstellerfamilie in Pacific Palisade. Eine tolle Villa. Thomas Manns Familie war ja eine der wenigen exzellenten Familien, der es auch finanziell immer gut ging. Und da hat Frido Mann als kleiner Junge viele prominente Besucher erlebt und gerne dabei unter dem Flügel gesessen. Und wenn er heute Klavier spielt, tut er das auf dem Flügel Thomas Manns?
Es gibt tatsächlich einen Flügel bei mir, der stammt noch von der Familie von Thomas Mann. In Kalifornien wurde der angeschafft. Da gibt es auch Fotos, Bruno Walter sitzt an dem Flügel und so. Und dieser Flügel hat dann eine Geschichte durchgemacht beim Umzug, bei der Übersiedlung oder bei der Rückübersiedlung, muss man ja sagen, von der Familie zurück nach Europa, nicht nach Deutschland, aber in die Schweiz. Und da kam er dann auch hin, da wurde er dann hintransportiert. Und das war auch in dem Haus in der Schweiz von Thomas Mann. Und ist aber dann erst nach dem Tod meiner Großmutter, also 1980, ist er dann zu mir nach Deutschland gekommen.
Und als Kind haben Sie dann in Amerika wahrscheinlich eher unter dem Flügel gesessen
so
und
ungefähr,
gemerkt,
ja,
wie dann die ganzen europäischen Geistesgrößen, die ja im Exil dort waren, ja, weiß ja ich, Feuchtwanger, Schönberg, Adorno, wie die da bei den Großeltern ein- und ausgingen,
genau,
und Tee tranken.
Ja, auch Musikabende gemacht haben. Ja. Also mein Vater hat das dann organisiert. Die kamen dann selber und spielten auch die ganzen Koryphäen, die da eben als Emigranten dort in der Nachbarschaft lebten. Das war ja so eine Kolonie, nicht? Die alle zusammengehalten haben. Und da gab es wirklich auch Musikabende auf diesem Flügel und um diesen Flügel herum, auch mit anderen Instrumenten und so. Das ist natürlich schon etwas, was ich jetzt nur einfach mich jetzt nicht an Details erinnere, da war ich zu klein. Aber was ich manchmal spüre, dass das ja irgendwo auch so gewesen sein muss. Und ich weiß es von meiner Mutter noch her, die hat das erzählt.
Der Vater, Michael Mann, ja, auf den geht die Musikliebe vielleicht zurück. Ansonsten hat Ihnen dieser Vater nicht sehr viel mitgegeben. Thomas Mann, der Großvater, der gilt immer als der Distanzierte, auch als der Herzenskalte. Sie, Frido Mann, haben ihn anders erlebt, fast als so eine Art Ersatzpapa. Erzählen Sie uns davon.
Ja, durchaus. Also das muss ich auch wirklich sagen. Ich erinnere mich nicht an die Anfänge, die kann man nur nachlesen im Tagebuch, wo ich schon als ein Vierteljähriger meine zweite Lebensweihnacht ohne meine Eltern, bei meinen Großeltern, auch bei ihm, zusammen mit ihm erlebt habe. Aber natürlich die ganzen Jahre danach, bis ich also 8, 9 Jahre alt war, wohnte ich ja, wenn man so will, sag mal, ein Drittel der Zeit bestimmt bei meinen Großeltern, immer wieder dahin gegangen oder hingekommen, muss man ja auch sagen. Und
abgestellt?
Ja.
Liest es sich zumindest in Ihrem Lebensbericht Achterbahn,
ja, so kann man
ob
das
die
sagen.
Eltern Sie dort, ja, geparkt hätten.
Ja, geparkt ist ein gutes Wort. Und das hat dann auch seine Fortsetzung gefunden, als wir dann schon in Europa waren. Dann kamen sie ja dann auch nach, also meine Eltern und ich, und dann kamen sie auch nach Europa endgültig. Und dann hat man sich auch ständig gesehen, bis zu seinem Tod. Und es ist in der Tat so, ich habe ihn nie als kalt oder als abweisend erlebt. Er war für mich wirklich eine Art Vaterersatz und das hat mich, denke ich, schon geprägt. Also bei allem, was man mir jetzt noch sagen kann, was vielleicht problematisch für mich gewesen ist, in meinem Leben in seinem Schatten zu stehen, aber das hat er doch persönlich aufgewogen, aufzuwiegen, verstanden, wenn man so will, mit seiner Zuwendung und dass ich einfach wohl einfach ein Stück weit unbewusst sich da bei mir etwas geprägt hat, was ich erst sehr viel später dann gespürt habe, dass es wohl das sein muss.
Einem Kind Halt gegeben, was die Eltern irgendwie,
ja,
nicht hingekriegt,
ja,
haben.
Ja.
Nun ist das ja eine bildungsgetränkte Atmosphäre. Sie haben Ihren Großvater erlebt, bis Sie 15 waren, dann starb er. Ja, muss ich mir das so vorstellen, dass da ständig ein gestrenges Fridolis in der Luft lag?
Nein, nein, also es war so, ich habe ja als Kind, als 12, 13, 14, 15-Jähriger, habe ich ja auch schon mich dann versucht in so irgendwelche literarisches Gekritzel, würde ich es mal nennen. Ne? Und gelesen habe ich eigentlich erst mal mit 14, 15, kurz vor seinem Tod, die Buddenbrooks, die er mir noch selber geschenkt hat. Aber dann habe ich mich dann danach sogar ganz bewusst und gezielt nach seinem Tod einfach nichts mehr von ihm lesen wollen, außer Kurzgeschichten, die haben mich interessiert, weil es geht auch schnell, Kurzgeschichten, kann man schnell das Thema wieder wechseln. Mhm. Die großen Romane, das kam erst 20, 30 Jahre später.
Könnte aber auch noch einen anderen Grund gehabt haben. Sie waren das erklärte Lieblingsenkelkind des Zauberers, so, ja, nannten die Kinder Thomas Mann. Es gibt rührende Fotos, Sie auf dem Arm von Thomas Mann, der immer so eine strenge Aura hat. Und man sieht so richtig, wie herzerfrischend er sich freut, dass Sie da sind. Und zugleich, Frido Mann hat er Sie umgebracht, literarisch zumindest, ja. Sie standen Pate für den engelhaften Nepomuk im Roman Dr. Faustus, das Echo. Der stirbt als Vierjähriger einen ganz grausamen Tod. In der Familie wurde nicht drüber geredet, vielleicht auch um sie zu schonen. Wie haben Sie eigentlich davon erfahren, dass Sie für ein totes Kind in einem großen Thomas-Mann-Roman Pate gestanden haben?
Das habe ich nie eigentlich so direkt plötzlich damit, also erfahren, indem ich damit konfrontiert wurde plötzlich, sondern ich habe es, bevor man es mir überhaupt gesagt hat, gespürt an den Blicken der Besucher, der Verwandten.
Also guck mal, da ist er.
Was oder die auch immer gesagt haben, ich habe ja nichts gehört, aber nur, wie die mich angeschaut haben. Ne?
Ja.
Und dann so nach und nach sickert es einfach durch. Das war einfach nicht zu vermeiden, zu wissen, dass dieser selbe Großvater wohl das getan hat, wobei ich mir gar nichts Böses darunter vorstelle. Nur, da hat er mich halt eben beschrieben oder irgendwie so. Und ich habe dann mit 13, da war ich 13 Jahre alt, als ich in der Schweiz im Internat war, da wohnten die eben auch schon in der Schweiz, dass ich in den Ferien mal die Entstehung des Dr. Faustus einfach mal gelesen habe, wo es ganz genau beschrieben wird, was da los ist. Nicht?
Aber kriegt man da nicht eine Riesenwut? Also der geliebte Opapa, so haben sie ihn genannt, bringt mich um, nur literarisch, aber immerhin, er bringt mich für alle erkennbar um. Ich bin das. Wie hat sich das fortgesetzt, wie hat sich das ausgewirkt in Ihrem Leben?
Nach seinem Tod, als ich dann eben auch nichts mehr von ihm gelesen habe, die erste Zeit, war das schon so, dass ich mich irgendwie komisch fand, behandelt fand. Ich habe ihn dann sogar eingebildet, er wäre am Gegenende seines Lebens distanzierter mir gegenüber gewesen, als hätte er quasi sein Werk getan, als kleines Kind, es mal schön gehätschelt und dann eben mit dem Buch da, den Faustus da geschrieben, den meinen Tod beschrieben und dann wäre es also irgendwo wieder zu Ende gewesen. Das war es aber nicht. Ich musste ja dann, als die Tagebücher eröffnet wurden, musste ich dann feststellen, dass der bis zum allerletzten, auf der letzten Seite noch, mich ganz positiv erwähnt. Und dann dachte ich mir, dann muss es einen anderen Grund gehabt haben. Der will mich nicht abschieben wie die Eltern, sondern der wollte irgendwas, der wollte was damit sagen.
Gottlob hat der Kleine seine Ermordung durch den Bösen gut überstanden.
So was.
Heißt es im Tagebuch.
Ja.
Haben Sie das wirklich gut überstanden?
Nein, das ist eine andere Frage. Ob ich es wirklich gut überstanden habe, ist eine andere Sache. Aber ich glaube nicht, dass ihm das egal war oder das beabsichtigt hat, sondern er hat sich Gedanken gemacht. Er hat ja auch ein schlechtes Gewissen gehabt, als er im Familienkreis in Anwesenheit meiner Mutter dieses Kapitel auch vorgelesen hat.
Aber Sie haben erstmal 20 Jahre Thomas-Mann-Pause gemacht.
Ich habe Thomas-Mann-Pause. Und dann so nach und nach.
Ja.
Und dann habe ich ja nach 50 Jahren nach Entstehung des Dr. Faustes, habe ich ja dann mal eine Schrift verfasst, Echo zwischen Tod und Leben, wo ich dann sozusagen ihm verzeihe, wo ich sage, ich kann es mir auch vorstellen, dass er vielleicht auch Angst hatte, sein besonders Wichtiges zu verlieren und es auf diese Weise psychologisch bewältigt hat, dass er dann einfach mich hat sterben lassen. Das ist aber nur eine Spekulation. So kann man es sehen und so bin ich geneigt, es auch zu sehen. Aber es gibt sicher auch noch mehrere Möglichkeiten. Ich glaube, die trivialste Version ist, er hat einfach mich auf eine ganz andere Ebene gehoben und literarisch einfach verwendet. Punktum und sich gar nicht so wahnsinnig viel dabei gedacht.
Aber es war ein langer Weg in dieser berühmten, berüchtigten, riesenhaften Schriftsteller-Dynastie als Enkel, als Teil dieser Familie ein eigenständiges Leben zu finden.
Das
spricht auch aus Ihrer Biografie.
Ja.
Und Sie haben nach Musik und Theologie sehr lebenspraktisch Psychologie studiert, auch um den Schlüssel zu suchen zu dieser Familie, zum eigenen Weg darin und daraus.
Ja, also ich denke schon, Psychologie habe ich relativ spät erst angefangen und dann auch als Studium gemacht. Auch praktisch war mir sehr wichtig, dann auch wieder so als Brückenbauer, um das Wort von vorhin wieder aufzugreifen, Kommunikation, Therapie, mit Menschen in Beziehung treten, damit sie therapeutisch oder überhaupt als etwas davon haben, positiv.
Nicht? Aber erstmal, wo sich diese im Herzen so selbstzerstörerische Familie zu erklären. Alles unglaublich kluge, hochbegabte Menschen, aber getrieben eigentlich von Depressionen, auch von Drogen, von Suizid.
Von all dem.
Das muss eigentlich auch den Psychologen sehr interessiert haben, und sich das selber aufzudröseln.
Nur das waren Dinge, die waren mir kaum bewusst. Das habe ich zum Teil auch verdrängt, nehme ich an. Sondern ich habe das Positive einfach so, ich bin da hineingegangen, wollte das Beste sozusagen daraus machen. Das ist sowieso eigentlich ein roter Faden in meinem Leben. Mhm. Das bei dem, was mir widerstrebt oder was mir widerfahren ist, immer das Beste daraus machen. Das
da
ist
haben Sie mehr geschafft als die vielen, vielen berühmten Manns der Familie, der Sie entstammen. Denn da waren ja immer wirklich Depressionen, Suizide, so schleichend oder auch ganz vehement selbst aggressiv. Wie sehen Sie das? So viele Begabungen, war das auch ein Familienfluch?
Bestimmt, ganz bestimmt. Bei mir wäre es auch so gelaufen, hätte ich nicht einen Weg gefunden, der ja auch ein sehr eigener Weg war, endlich mal, also nicht durch die Kunst, sondern in die Religion wirklich einzusteigen, dass Thomas Mann selber einen starken Bezug zur Religion gehabt hat, habe ich erst 40, 50 Jahre später erfahren. Das wusste ich damals
aber
nicht.
Aber es nervt ja auch, 40, 50 Jahre immer als der Enkel von gesehen zu werden, wenn man selber 3 Studiengänge abgeschlossen hat und gearbeitet.
Das ist ganz klar. Das ist ein Prozess, der ist auch jetzt nicht abgeschlossen. Der wird nie abgeschlossen sein während meines Lebens. Aber ich freue mich immer, wenn zum Beispiel, wenn es Gespräche gibt, die nicht damit anfangen, sondern mit wie heute, jetzt gerade.
Danke.
Und man muss auch zu dem stehen, zu dem man ist. Es hat ja keinen Sinn, dem zu fliehen. Ich hätte ja auch zum Beispiel Bücher schreiben können mit einem Pseudonym. Es wurde mir auch sogar mal nahegelegt. Ich denke gar nicht dran. Ich denke, es ist wichtig, dass man zu diesen Wurzeln steht, zu allem, was man trotz seiner Befreiung daraus, seiner Schrittweisen immer weiter und immer mehr, doch dazu gehört. Und das ist doch ganz wichtig.
Ein vielfach verschlungener Lebensweg. Friedo Mann, der Enkel Thomas Manns, wird heute 80 und ich sprach vor 5 Jahren mit ihm übers Leben und auch übers Überleben in einer berühmten Schriftstellerfamilie. Friedo Mann hat nach einem Musikstudium Theologie studiert, promoviert, dann war es immer noch nicht genug, er hat ein Psychologiestudium draufgesetzt, alle 3 Fächer ordentlich abgeschlossen mit gerade 30 Jahren und ich fragte ihn, ob er so ein bei den Manns irgendwie verankertes Familienleistungsgehen, so eine Latte, unter der man niemals bleiben dürfe, ob er das eben auch mitbekommen habe.
Ich denke, das ist auch schon ein Stück Familienschicksal, wenn man so will. Sich selbst eigentlich nie mit dem, was man macht, wirklich zufrieden sein, sondern weitergehen. Aber das ist nicht nur eine Frage des Selbst, sondern es ist auch eine Frage des Wissensdurstes, der Suche nach der konsequenten, immer weitergehenden Suche nach dem, was man als Wahrheit betrachten könnte. Immer natürlich im Bereich der Kultur, des Kulturellen. Und das war für mich zum Beispiel nach dem Theologiestudium, habe ich gemerkt, wo die Defizite sind. Dass zum Beispiel über den Menschen viel zu wenig erfahren wird, was der Mensch ist, wenn man Theologie studiert, weil der Mensch immer im Theologiestudium Gott dem Göttlichen untergeordnet wird und mit einem oft doch sehr penetranten, dogmatischen Nimbus. Und ich denke, habe ich gemerkt, in der Psychologie, da kann ich mal absehen von diesem Hut, den man dann so theologisch über ihn stülpt und kann ihn als solchen einmal verstehen lernen. Und das war der Grund auch, Psychologie noch dran zu hängen. Aber auch da wollte ich sehr früh, wenn es irgendwie ging, in die Praxis gehen.
Ich möchte noch mal zurück zur Theologie. Sie sind ja als 20-Jähriger, also als bewusster junger Mann zum katholischen Glauben gekommen. Sie sind da nicht reingeboren. Und Sie sind 2009 wieder ausgetreten, überfällig, wie Sie das nannten. Und letzter Tropfen war die Rehabilitierung des Holocaust-Leugners Bischof Williamson durch den damaligen Papst. Ja. Trotzdem, wenn einem der Glaube 4 Jahrzehnte lang sowas wie eine Lebensstütze ist, gerät man nicht in eine große innere Krise, weil man merkt, ich falle vom Glauben ab?
Die Sache war die, dass ich schon beim Theologiestudium, also schon im 3. Semester, merkte, das ist es nicht.
Aber dafür haben Sie lange durchgehalten.
Habe ich, ja, durchgehalten. Ich würde sagen, eher ausgesessen. Ich habe einfach nichts gemacht. Ich bin dann schon mit Ende 30 und dann mit Anfang 30 habe ich mich eigentlich schon gar nicht mehr um Fragen der Religion gekümmert. Ich bin dann wirklich mehr mit der Musik und mit der Wissenschaft, mit der Psychologie, auch mit der Physik, durch die Heirat mit meiner Frau, die Familie Heisenberg, dann auch in Bildung gekommen. Aber religiöse Fragen habe ich da überhaupt nicht berührt. Und erst später bin ich auf einer anderen Ebene, nämlich mit diesen Studienbereichen, die ich da durchgegangen war, auf einer anderen Ebene, auch auf einer religionsübergreifenden Ebene, wo es also auch darum geht, zu fragen, welche Quellen der Sinnfindung haben wir als Menschen? Ist es wirklich nur die Religion oder gibt es nicht auch andere Bereiche? Und da habe ich festgestellt, habe gespürt, nein, das ist es eben auch. Die Musik, die Kunst, die Kultur, die Literatur, die Wissenschaft, die Natur. Das sind alles Bereiche, aus denen wir unglaublich viel, das sind Schätze, aus denen wir lernen können. Und in dem Sinn hat es mich dann wieder erst später eingeholt. Und jetzt, natürlich, ich bin seit 5 Jahren aus dieser einen Kirche ausgetreten, aber ich bin eigentlich jetzt in meine eigentlich alte familiäre Heimat, nämlich die lutherische evangelische Theologie, Religion, bin ich ein Stück weit, habe mir das wieder angeeignet. In München, wo ich jetzt lebe, bin ich sogar jetzt Mitglied einer evangelischen Gemeinde und fühle mich da sehr wohl.
Aber Sie sind gegangen mit Aplomb 2009, ja, das ging wirklich durch alle Kanäle und da war ja auch eine gehörige Portion Wut hinter.
Ja, ja.
Worauf vertrauen Sie heute?
Ich vertraue darauf, dass es einen Lebenssinn gibt, der versucht wurde, auch gerade in der Frühzeit der Religionen, des Christentums, mit Metaphern zu belegen, zu beschreiben, die aus alten religiösen Schätzen herstammen. Und dass diese Metaphern wert sind, auch heute immer noch betrachtet zu werden als ursprüngliche Glaubensinhalte. Also ich denke jetzt an den Ur-Jesus, an die Urgemeinden der damaligen Zeit, die was ganz anderes waren, als die Kirchen sich dann verändert haben. Mhm. Ich bewundere einen Mann wie Martin Luther, der also unter Lebensgefahr so viel aufgeräumt hat mit dieser Kirche und so viel dann Neues gesagt hat, auch nicht nur, er hat ja auch wieder Rückschritte gemacht in seinem Alter, aber für mich ist auch wichtig, dass Menschen zu dem, was sie glauben, stehen, zu dem, was sie empfinden, stehen und auch den Mut haben, althergebrachtes, was als heilige Kuh gilt, auch zu bekämpfen und dagegen zu sein. Und das sehe ich, da gibt es viele Menschen in der Geschichte und ich finde, das Christentum ist voll von Menschen, die auch diese Richtung gehen. Insofern gefällt mir dieser Papst Franziskus durchaus. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass der vielleicht möglicherweise sogar noch umgebracht wird.
Da kommen wir auch auf wunderbar wackeliges Terrain. Vielleicht ist ja vieles womöglich gar keine Glaubensfrage, sondern eher die Frage, ob man überhaupt Werte hat, nach denen man sich ausrichtet. Eben. Das kann ja auch, was weiß ich, die Erklärung der Menschenrechte sein oder Artikel 1 Grundgesetz. Also vieles ist womöglich viel weniger vom Glauben bestimmt als vom Leben. Und da muss man nämlich handeln und tun und kann sich nicht auf die Religion auch immer so zurückziehen.
Genau, das sehe ich genau so. Deswegen sage ich ja religionsübergreifend. Es ist mir wichtig, da wo Religion einem noch was sagen kann und besonders in den Ursprüngen, das schon zu da festzuhalten, zu erforschen, zu lernen, aber gleichzeitig eben auch andere Bereiche, die ich für als gleichwertig mit der Religion betrachte, als gleichwertig mögliche Sinngebung gegeben. Denken Sie doch mal an Einstein, der gesagt hat, ich bin ein tiefgläubiger Atheist.
Oh, Gott würfelt nicht.
Auch das, ja.
Alles zusammen, was Sie sich da auch erarbeitet haben, auch seelisch erarbeitet haben, gibt Ihnen das heute festen Grund?
Ja, durchaus. Also sehr viel festeren Grund empfinde ich jedenfalls, als noch in der Zeit, wo ich noch allein mit der Religion gehadert habe und gemerkt habe, da muss ich raus, was mache ich jetzt? Und dann so ein bisschen heimatlos herumgeeiert bin, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt sehe da so eben mehrere Säulen, die mir einen Halt geben. Und das ist, finde ich, einfach, was will ich Besseres?
Mit über 40 Jahren ging der Theologe und Psychologe Friedo Mann doch noch selbst unter die Schriftsteller, veröffentlichte unter anderem eine vielbeachtete Autobiografie, in der es immer wieder darum geht, wie man in einer der kulturhistorisch bedeutsamsten Familiendynastien auch überlebt, bei sich bleibt, überhaupt erstmal zu sich findet. Ich habe ihn gefragt, wie lange es eigentlich gedauert habe, bis er für sich selbst nicht mehr gedacht habe. Ich bin der Enkel von, ich muss das schaffen, ich stehe mit in diesem innerfamiliären Dauerwettbewerb.
Ich denke, von dem Moment an, wo ich mich dazu bekannt habe, dass ich zu dieser Familie gehöre, dass ich Schreibgene habe, wenn man das so nennen will, dass ich mich dazu stellen will, in dem Moment fing der Prozess an, wo ich merkte, so jetzt fange ich an, ich selber zu sein. Davor, das
Wann
war
ja, war das?
Das war, als ich, ja, das war genau Mitte 40.
Oder so
Anfang 40 habe ich angefangen. Mhm. Doch Anfang 40 habe ich angefangen mit meinem Erstling, Professor Parsifal. Das ist ja so eine Art Vorstudie zur Achterbahn, wenn man so will. Als ich mich damit auseinandersetzte, merkte ich, jetzt geht's mir langsam besser. Davor habe ich ja in der Psychiatrie, als Psychologe gearbeitet und habe diese familiären Bereich völlig ausgeblendet. Aber auch da habe ich gemerkt, dass die Menschen, die mir damals begegneten, zwar nicht so intensiv wie als Kind mit diesem umgebrachten kleinen Jungen,
dem Nepomuk im Dr. Faustus,
sondern ich habe immer gemerkt, die sehen mich doch als etwas an, der anders ist, aber die sagen es nicht. Und wenn man das so tabuisiert und einfach nicht drüber spricht, ist das viel schlechter, als wenn man jetzt richtig da in die Sache einsteigt und sagt, so, und jetzt will ich mal über mich selber mal ein Buch schreiben zum Beispiel.
Und trotzdem bin ich erstaunt, dass es tatsächlich so lange bis Mitte 40 gedauert hat, dass Sie sagten, ich als rundes Selbst. Genau. Denn eigentlich hatten Sie da ja beruflich längst eigenen Grund unter den Füßen als praktischer Psychologe, etwas ureigen Friedomannsches. Das hat niemand in der Familie, glaube ich, auch nur erwogen. Und was sehr bewegend ist, Sie haben auch in einer Kinderkrebsstation als Psychologe gearbeitet, also nicht nur universitär, theoretisch, sondern ganz, ganz lebenspraktisch, was Eigenes gemacht. Was war für Sie in solcher Arbeit besonders eindrücklich?
Ich denke, dass auch diese Erfahrungen, die ich in der Kinderonkologie, also von der Kinderkrebsstation gemacht habe, die sterbende Kinder, Kinder, mit denen man eine Beziehung aufgebaut hat und dann sterben sie weg und solche Dinge, die passiert sind, immer wieder passiert sind, dass das sicher auch ein Weg gewesen ist, wieder zurück ein Stück weit in die Sinnsuche, in die Sinnfindung, in eine religionsübergreifende Versuch einer Sinnfindung. Denn man macht Grenzerfahrungen.
Welche?
Leben und Tod. Kinder, die vorher noch gesund gewesen sind, werden plötzlich konfrontiert mit ihrem nahenden Möglichen. Man weiß ja nie, ob es passiert oder nicht, mit ihrem Ende, was sein kann. Von so ganz kleinen Kindern zum Teil oder Halbwüchsigen. Dann aber nicht nur die Kinder, die schreckliche Situation für die Eltern, für die Angehörigen, diese Beziehung zwischen Eltern und Kindern und Beziehung Eltern, Kindern und Arzt, der noch versucht, bis zum Letzten versucht, das Kind zu retten, aber weiß, er kann gar nicht helfen und dann überreagiert und dann noch eine richtige starke Therapie, Chemotherapie noch nachschiebt, obwohl er genau weiß, dass es nur eine Qual ist. Das sind Dinge, die habe ich erlebt tagtäglich und das nimmt einen mit. Also was ich immer wieder erlebt habe, dass diese Kinder, wenn sie es gespürt haben, jetzt geht es zu Ende, dass sie dann umso intensiver noch die Zeit, die ihnen noch zur Verfügung stand, gelebt haben, dass sie intensiv sich befasst haben, viel gesprochen haben, gemalt haben, auch Geschichten aufgeschrieben haben. Da musste man schon auch ein bisschen nachhelfen, die dazu anleiten, aber das wollten die dann auch. Und das wie so eine Zeitraffer ging das dann sozusagen weiter. Die haben das genau gespürt. Und das sind die Dinge, die ich immer wieder erleben musste. Und dann eben auch die ganze Frage, was wissen Sie, auch wenn man es Ihnen nicht sagt, oder wie wichtig ist es Ihnen, die Wahrheit zu sagen, dass es jetzt wirklich sehr schwer jetzt für Sie ist und dass Sie keine großen Chancen mehr haben. Oder auch, dass die letzten Wunscherfüllungen von Kindern, die eigentlich medizinisch gar nicht mehr durften, ins Disneyland fahren, dass man denen das noch ermöglicht hat. Dann sind sie hingegangen, sind glücklich zurück und gestorben. Solche Dinge nicht.
Ist das eines Ihrer größten Lebenskapitel, diese Arbeit als Psychologe?
Also ich musste es ja, es war so intensiv, dass ich nach 2 Jahren das dann aufgeben musste. Ich bin beim ersten Mal, wo ich dann schon mal ein paar Monate dort war und dann war eine Weihnachtspause und nach der Weihnachtspause kam ich zurück und das war wirklich wieder wie am Anfang, wie so ein Schock, als wäre es das erste Mal gewesen und habe ich gleich einen Unfall mit dem Fahrrad gebaut. Nicht? Das war, also solche Dinge sind gewesen. Es ist ein sehr eindrücklicher Moment gewesen. Ich weiß nicht, ob das eindrücklichste, aber doch ein sehr, sehr intensives. Ich will es auch gar nicht messen mit anderen Erfahrungen, aber es ist sicher ein Meilenstein gewesen.
Friedo Mann wird heute 80 Jahre alt. Lange lag er mit der legendären intellektuellen Familie aus, der er stammt, innerlich im Clinch, setzte sich mit den destruktiven Zügen der Dynastie auseinander. Und ich fragte ihn 2015, ob er die eigene stabile Familie für seine größte Lebensleistung hält. Sie selbst, Herr Mann, Sie haben einen Sohn.
Ja.
Zu dem Sie Kontakt haben, anders als Sie selbst zu Ihrem
Vater. Ja. Und der hat ja auch schon 3 halbwüchsige Kinder oder einer ist schon so ganz erwachsen und so. Also das ist wunderbar, auch so eine Familie da in der Nähe zu haben. Das, was mir sozusagen beschieden wurde als das größte Glück, war, glaube ich, schon in der Zeit der ganz frühen 20er Jahre, wo ich wirklich überhaupt nicht mehr weiter wusste und wo es mir wahrscheinlich ähnlich gegangen wäre wie meinen Vorfahren, also wie Onkel, Tante und so weiter, dass ich da doch irgendwie einen, wenn auch noch so abstrusen und merkwürdigen und halbwertigen Weg zur Religion gefunden zu haben, zu einer Bestimmung, zu einem Glauben, zu einem etwas, was mich aufrechterhält, egal was ich dann daraus noch gemacht habe. Aber ich glaube, diesen Weg einfach zu finden, einen Halt zu finden, egal was er in der Zukunft bringt, ich glaube, das war für mich ganz entscheidend.
Wir haben gesprochen über den Lieblingsenkel von Thomas Mann, der Sie für die Öffentlichkeit jahrzehntelang waren. Sie gelten selbst als begeisterter Großvater. Hat Opapa Frido auch einen Lieblingsenkel?
Ich bemühe mich immer, das zu vermeiden und sich zu sagen, der oder der, und dann werden die anderen irgendwo dann zu wenig beachtet. Ich finde, es sind alle drei Enkel, die ich habe, wunderbare Halbwüchsige. Ich habe im gewissen Sinne vielleicht das nächste, das engste Verhältnis. Ist ja auch schon mal durch die Presse gegangen, zu der Mittleren, zu der Julia, zu der meiner Enkelin, weil sie halt sehr intensiv begeisterte, angehende Musikerin ist, sehr schön Cello spielt. Und das ist etwas, was uns einfach verbindet. Und wir haben ja auch schon mal ein gemeinsames Interview, mal zusammen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung führen dürfen, mit denselben Fragen, die auch sich auf Kindheit bezogen. Und das hat uns ein bisschen miteinander verbunden. Aber
und sie sagte über die Manns, wir sind schon eine coole Familie.
Genau, das ist ja auch eine nette Form eines jungen Menschen von heute, das so auszudrücken. Warum soll er das nicht tun? Ich finde das sogar sehr erfrischend, wie sie das getan hat.
Ausgesöhnt mit der eigenen Familie, Frido Mann, der Enkel Thomas Manns, wird heute 80 Jahre alt und wir wiederholten ein Gespräch vom Januar 2015.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.